Guten Morgen. Ich freue mich, nochmal bei euch zu sein und meine Predigt zu halten. Dies ist mein letzte Predigt im Rahmen meines Studiums, aber ich werde nochmal ewig predigen, glaube ich. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Gott schreibt Geschichte mit uns primitiven Menschen. Oh. Die Geschichte kommt von, oder die Geschichte vom Turm des Babels in Genesis Kapitel 11, Vers 1 bis 9. Und diese wird uns begleiten. Ich habe den Text, wir werden zusammen durchlesen. Ich habe diesen Text in 5 Szenen dargestellt, damit wir den Text nachvollziehen können und was für uns zu Hause mitnehmen können. Und glaube ich, dass Gott uns damit segnen wird. Aber wir wollen ein paar Fragen antworten durch diesen Text. Was ist primitiv daran, einen Turm zu bauen? Einen Skyscraper zu bauen? Was ist primitiv daran? Hat Gott etwas gegen Himmelsforscher oder ist Gott gegen Einheit der Menschen? Und was können wir von der Sprachverwirrung Ereignisse lernen? Ich hoffe, dass diese viele Fragen oder andere Fragen durch diesen Text finden können. Wer seine Bibel hat, kann nachschlagen. Genesis Kapitel 11, Vers 1. Ich habe meine Bibel vergessen und ich lese von dem Pinnwand. Es hatte aber alle Welt allerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten das selbst. Und sie sprachen untereinander: Mensch, worauf lass uns Ziegel streichen und brennen und sie nahmen Ziegel als Steinen und Erdharz als Mörtel. Und sie sprachen: Wow, worauf, lass uns auch eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Wow, das klingt gut. Denn wir werden uns sonst zerstreuen oder zerstreut in alle Länder. Aber kam der Herr hernieder und er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder gebaut haben. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk, einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. So, die Geschichte kommt zu Ende und sagt: So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören müssten, die Stadt zu bauen. Fazit: Daher heißt dieser Ort Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, alle Länder Sprache, und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Interessant. Die erste Szene, es ist im Vers 1 bis 2. Die Bibel beschreibt eine besondere Situation in der Anfangszeit. Es war eine Volksgruppe, wahrscheinlich die Söhne Noahs. Die zogen nach Osten und es war wahrscheinlich eine übliche Norm für die damaligen Völker, ständig unterwegs zu sein, auf der Suche nach einem besseren Land, Klima für ihre Tiere oder aus Wirtschaftsgründen. Als sie nun einen super Platz in China gefunden hatten, kam ein typischer Gedanke: Ups, sieht gut aus. Hier sind wir niemals auf, weg. Anscheinend war der Ort sehr fruchtbar. Sie entschlossen sich deshalb, dort zu bleiben und niemals weiterziehen. Es war deshalb sinnvoll, finde ich auch, sich eine Stadt zu bauen. Und in der damaligen Zeit zu einer Stadt gehörte eine Mauer und ein Turm. Und ein Turm hatte die Überwachungsfunktion. Das Volk hatte nur eine Sprache und Zunge oder die Elberfelder sagt Wörter oder die hebräische Übersetzung, die hatten die gleiche Wörter. Ich kann mir vorstellen oder ich vermute so, dass damals sowas wie Dialekt gab es nicht. Wenn man zum Beispiel Kneipchen sagt in Hessen, Bernd, kennst du das Wort? Das ist deine Sprache. Kannst du uns sagen? Liste. Wer kennt das? Also so ein paar Leute. Die Bibel sagt, diese Leute hatten die gleiche Sprache und gleiche Wörter. Ich kann mir gut vorstellen, oder stell dich mal vor, die ganze Welt könnte Luganda sprechen. Das ist meine Muttersprache. Und es gäbe keine andere Sprache. Das wäre echt super. Da diese Leute eine Sprache hatten, war ihre Kommunikation sehr effektiv. Noch dazu das fruchtbare Land gefunden, beschlossen sie, ewig zusammen in dieser Stadt zu bleiben und ein Turm vor ihr Ruhm zu bauen. Der Kommunikationsfaktor spielt hier eine entscheidende Rolle für die Verwirklichung dieses Bauprojekts. Zusammenbleiben und ihr Name bekannt machen. Gott nahm sogar diese Entschlossenheit wahr. Leider, dieses Bauprojekt vor Gott hatte ein blindes und ein falsches moralisches Motiv. Diese Leute war nicht wissenschaftlich entwickelt wie wir. Sie hatten so eine primitive Vorstellung, dass hinter einem blauen Himmel lebt ein Gott. Vielleicht hätten sie aus Einheit die modernste Technologie entwickeln können. Das könnte, vielleicht. Und die Kälte und die dünne Lüfte da oben zu überstehen. Gott verhindert dieses Bauprojekt nicht, weil er Angst hatte, dass die Menschen ihr Ziel erreichen werden, sogar im Gegenteil. Interessanterweise, Salomo wusste besser oder Bescheid in 1. König, Kapitel 27. Salomo sagt, siehe, der Himmel und alle Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Also, Gott kann nicht in unser Universum und in andere Universum nicht leben. So ein Bild, wie groß unser Gott ist. Also, Gott verhindert dieses Bauprojekt, weil es ein belangloses und blindes Ziel hat. Gott wollte in Genesis die Erde füllen und nicht, dass sie zusammen auf einem Fleck bleiben. Ich finde diese Geschichte ganz gut, weil dadurch Gott erweist seine Gnade und Barmherzigkeit zu diesen Leuten. Und dadurch ist unsere Blindheit sichtbar. Wir können das nicht sehen. Manchmal sehen wir unser Blindflecken nicht. Gott erkennt unser toten Winkel und unser Blindflecken und er leitet uns zu seinem Licht und durch seine Gnade zu einer besseren Sicht. Gott hat mich auch in manche Stellen, wirklich manche Stellen, gehindert, wo ich mich geärgert habe. Aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich nehme euch die zweite Szene. Und sie sprachen untereinander, worauf lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Eder als Mörtel. Und sie sprachen wohlauf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel reiche, damit wir einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. In diesen Versen sind drei Sachen deutlich zu sehen. Zunächst ist die Effektivität ihrer Kommunikation. Sie sprachen zuerst untereinander und bald, zack, in 2,4, lass uns jetzt tun was, ja? Zweitens scheint es notwendig, dass sie etwas bauen wollen, nämlich eine Stadt. Sie wollen sich in Shinar eine permanente Stadt oder sozusagen ein geregeltes System aufbauen. Und wie gesagt, zu einer Stadt gehörte eine Befestigungsmauer und ein Turm als Befestigungsanlage. Das finde ich auch richtig so. Drittens, was aber traurig ist, sie wollen sich noch ein Luxusgut leisten. Der Turm soll nicht nur hoch sein, der Turm soll bis in das Himmel gehen. Warum? Sie wollen sich berühmt werden. Also, ich versuche ein Bild zu malen. In meinem Heimatland, dieses Tradition Ziegel streichen und brennen, sehr bekannt. Es war eine sehr mühsame Arbeit. Man braucht viel Wasser, Gras, Feuerholz und eine Menge von loser Erde und einen Ziegelraum. Man baut dort tatsächlich sehr schöne Häuser. Ich kann euch nur empfehlen, dort zu reisen. Was mich aber am meisten traurig macht, ist, dass schöne Häuser dort in Uganda sind oft mit gewaltigen Mauern gebaut, umgegeben herum. Allein die Mauer kann man noch zwei Häuser für arme Leute bauen. Je größer und höher der Mauer ist, desto besser ist der Besitzer angesehen. Ich glaube, Gott war nicht gegen den Bau der Stadt und ihr Turmes. Gott war nicht gegen ein geregeltes System. Nein, sondern er war gegen das Motiv dieses Bauprojektes. Die Leute wollen sich angesehen werden und möglichst immer zusammen bleiben. Ich nehme es an, dass es in unserer Natur liegt, nach Anerkennung zu suchen, Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu suchen. Das finde ich auch richtig so, ist nicht verkehrt. Aber dennoch sind wir in eine Versuchung geraten, Anerkennung durch materialistische Sachen zu suchen und durch Leistung zu suchen und möglichst ewig mit unserem Kumpel zusammenhocken. So eine Versuchung kommt sehr oft. Aber verstehe mir nicht falsch, Gott ist nicht gegen Prize Awards. Er ist nicht gegen beste Freundekreise, sondern er ist gegen ein maßloses Streben nach Anerkennung und permanent Kuschelgruppen. Und Jesus warnt in Matthäus Kapitel 10, 35, also in Matthäus 35, bitte. Jesus sagt, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Töchter und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Oh, das finde ich richtig so. Natürlich, Gott ist dafür, dass wir beständige Freundschaft und Familien pflegen lernen und ein geregeltes System entwickeln. Das ist kein Problem. Dennoch, er will uns dafür bewusst machen. Also, hey, ihr seid Nomaden. Ihr seid mein Botschafter. Ihr seid ständig in Beziehungen. Hier ist keine Rede von einem mega, mega Freundschaftskreise. Nein. Sondern ein Aufruf zu dem Bewusstsein, dass wir mit jedermann an der Straße, in die Gemeinde, bei der Arbeit, in direkter Beziehung stehen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und lasst uns Menschen mit Gott versöhnen. Lasst uns Gott repräsentieren. Wir sind sein Botschafter. Zwar nicht mit einer Predigt wie meins oder eine Leben mit, keine Ahnung, aber sondern mit ein evangelistisches Leben. Das glaube ich so. Wir machen uns auch oft Mühe, Siegel streichen, wehnen sie, um eine Stadt zu bauen. Aber dennoch sind wir oft in der Versuchung geraten, um nur noch eine unnötige Höhe zu bauen. Hohe Türme sind Sachen, die wir oft im Überfluss haben. Meine Frau und ich, sie ist weg, schön, dass wir ein paar Türme von Klamotten und Schuhen gebaut haben. Das geben wir zu. Und einige von euch kennt ihr das. Ja? Oft sind wir alle in einer Illusion gefangen, dass hinter einem blauen Linie irgendwo Genüge empfinden wird, wo man sagt, jetzt reicht. Hast du Türme gebaut? Du kannst innerlich gucken, zu Hause gucken. Oder bist du gerade auf einer Baustelle? So spricht Gott in Lukas Kapitel 12. Ich werde die letzten zwei Versen lesen. Lukas. Gott sagt, Süße, ich streue mich, das Wort nicht zu lesen. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fördern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ich nehme euch so ein dritter 10. Da führt der Herr hinieder, dass ihr sehe die Stadt und den Turm und die Menschenkinder bauten. Stell dir mal vor, während die Leute Segel streichen und wenden, es scheint mir, Gott hat nur zugeguckt. Ich betrachte diese biblische Ironie ein bisschen dramaturgisch. Gott kommt ein bisschen näher, um genau hinzuschauen, wie die Leute bauen und sich streben. Aber, versteh nicht falsch, es ist nicht so, dass Gott in seinem Sessel da oben, Geschäfte auf die Erde nicht besser sehen kann. Nein, der allwissend Gott nimmt sich Zeit. Er guckt zu. Er kommt sogar nieder und so. Guckt ein bisschen. Ich habe einen Eindruck, dass Gott diese Leute kein vorgeschriebenes Gesetz gegeben hat, wie sie sich zerstreuten sollten. Er hat nicht gesagt, ihr sollt nach Hessen gehen oder nach Marburg. Nein. Er ließ diese Menschen einfach erforschen und ihre Welt erobern. Ich stelle mir Gott vor wie ein Vater. Er lässt seine Kinder spielen und ihre Welt erforschen und erobern und keine Ahnung. Wenn die Kinder blinde Kuh spielen, ist er innerlich beglückt, dass sowas Kinder lustig finden können. Er läuft nicht hinterher am Spielplatz, oh Mann, er fährt runter. Nee, er tut das nicht. Er guckt einfach zu, wie sich alles entwickelt, ohne sich direkt einzumischen. Sein Job ist also, aufzupassen und das Schlimmste zu verhindern. Das klingt für mich nach einer sehr guten pädagogischen Maßnahme. Und das habe ich aufgenommen. Und ich lasse meinen Sohn sehr oft ein paar Sachen ausprobieren, Schränke aufräumen, ohne direkt mich zu einmischen. Also ich verhindere, was ich glaube, das ist wirklich schlimm. Ich habe auch den Eindruck, dass Gott uns auch in dieser pädagogischen Maßnahme erzieht. Er lässt uns unsere Welt erforschen und erobern. der Mensch hat Technologie entwickelt. Gott lässt Menschen in die Geschichte mit einwirken. Er lässt uns an seiner Schöpfungsarbeit beteiligen. Es gefällt ihm, wenn wir zusammen die Erde gestalten. Das ist toll. Er gab Adam die Möglichkeit, alle Tiere Namen zu geben. Toll. Und in dieser Mitschöpfungsgeschichte oder Mitschöpfungsarbeit will Gott uns fördern und ermutigen, große Sachen zu erfinden. Das glaube ich auch. Er will unser unentdecktes Potenzial fördern. Er will, dass wir uns entfalten und selbst verwirklichen. Nun wäre die Frage, was könnte Gott dazu zwingen, unser Projekt zu verachten? Also, Mensch, was baust du da denn? Die Antwort ist einfach, das Motiv. Was ist dein Motiv? Oder wo kriegst du deine Motivation, in was du magst? Ist das etwa Motive wie Titel sammeln? Ist dein Leistungs- und Besitzsammeln so eine Ersatzsicherheit für Gottes Fürsorge? Das ist eine Frage, dass jeder von uns zu Hause darüber denken kann. Was sind Sachen, wo man sagt, uff, da brauche ich Gott nicht so? Eine Sache wissen wir, dass solche Schutzhütten und Türme Gottes Plan nicht entsprechen. Die vierte Szene, das ist in Vers 6. Gott kommt, sehr interessant, dass Gott diese Gruppe nicht unterschätzt. Es ist ihre Einheit als Volk und ihre eine Sprache, die ihm zum Zittern bringt. Er weiß, dass nichts die Menschen daran hindert, das zu tun, was sie wollen. Gott gibt zu. Das ist toll, dass Menschen in ihrer Einheit alles erreichen können, was sie wollen. Ich stelle mir etwa 1000 von Menschen vor, sie wollen ein Monstergebäude bauen. Sie arbeiten in Ameisenform, ja, um die Ziegel nach oben zu bringen. Vielleicht hätten sie später bemerkt, ach Mensch, 1 Milliarde Menschen in einer Stadt zu wohnen, ist doch Blödsinn. Aber der Faktor, was die Bibel sagt, es ist möglich. Einheit. Als die Amerikaner gegen die Vietnam gekämpft hatten, jeder hatte erwartet, oh, die arme Vietnamesen, die werden verlieren. Aber Geschichte erzählt uns, dass Einheit dieses vietnamesische Volk hat die stärkste Nation dieser Welt überwunden. Einheit ist so stark, dass auch belanglose und blinde Ziele erfolgreich machen kann. Es ist keine Frage. Sehr wahrscheinlich war Gott weniger entsetzt von dem Monstergebäude als von dem Monstereinheit für ein belangloses, blindes Ziel. Einheit eines Volkes ist bisher die stärkste Waffe gegen alle Diktatoren und Ungerechtigkeit. Und ich glaube, Gott gibt uns hier einen Tipp. Gott hat echt Respekt für Einheit. Er sieht großes Potenzial, wenn Menschen sich auf etwas einigen. Jesus betont dieses Prinzip in Matthäus Kapitel 18, Vers 20 und sagt, ich will, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Lasst uns dieser Tipp wahrnehmen. Lass uns einigen werden, um die Gemeinde Christi zu stärken. Lass uns von innen, also eine innerliche auch Anstellung, zusammenhalten, um den Bau Gottes Reiches. Lass uns unser Pastor, die Gemeinde, wie auch immer, und die Stadt unterstützen. Zwar mit Gebet, Finanzen, Ermutigen, Liebe, Blume. Warum nicht? Gott gibt uns einen Tipp. Mensch, da steckt sich großes Potenzial. Lass uns auch beim Wahlbeteiligung teilnehmen, mitmachen. Wer hat gewählt? Das will ich nicht wissen. Auch für Sozialgerechtigkeit. Lass uns da stehen. Denn wir sind kein ausgesonderte Kuschelgruppe in Ansgar Kirche. Nein, wir sind der Salz und das Licht für diese Welt. Die fünfte Szene in Vers 7 und 8. Gott greift hier an entscheidenden Faktor, nämlich der Sprache. Die Einheit aus derselben Sprache war die entscheidende Kapital für das Projekt. Ohne Sprache geht es nicht mehr. Wenn die Gruppe unter sich kein Wort mehr verstehen konnte, dann wäre das gesamte Kommunikationsnetzwerk lahmgelegt. Gott wusste das. Ich erinnere mich ganz genau, in unser Kindergottesdienst, ich fragte unser Mitarbeiter, boah, Gott ist so gemein. Warum hat Gott Menschen so verwirrt? Ich denke, die Frage war sehr schwer von unserem Mitarbeiter. Er antwortete, gäbe es keine Sprachverwirrung, hättest du keine Sprache. Aber das war für mich sehr schwierig zu kapieren. Aber als ich anfing zu denken über Aktien, war diese Antwort nicht mehr befriedigend. Stell uns vor, dass im Gottesdienst jeder bringt seine Gitarre und Klavier und Schlagzeug, und jeder sitzt in seiner Ecke und Alex sagt, los, Lobpreiszeit. Jeder singt seine Lieder. Wenn wir das Elend beschreiben, das wäre noch schön. Aber damit verstehen wir, dass unsere Sprache ist ein Kommunikationsmittel, uns gegenseitig verstehen. Und das ist ein wertvolles Gut, dass wir eine Sprachekompetenz besitzen. Und diese entscheidet über die Qualität einer Beziehung. Es gibt auch andere Sprache, so wie Männersprache und Frauensprache. Also da ich verheiratet bin und Ausländer bin, habe ich wirklich einiges zu tun. Gott greift auf die Sprache als Waffe. Aber das verrät uns auch eine Besonderheit unseres sprachlichen Vermögens und das große Potenzial, das hinterliegt. Wörter, Ausdrücke sowie Höflichkeit, Deutlichkeit, Bühnen sind wichtige Elemente für unsere effektive Kommunikation und Zusammenarbeit. Das ist keine Frage. Und somit die Beziehungsqualität. Mit Worten, wir können andere erbauen oder zerstören. Die beste Motivationsmethode aller Sportarten sind Wörter des Mannschaftstrainers. Hey, sieh mal durch. Wir machen die alle fertig. Kämm. Hier geht es aber nicht um die sprachliche Begabte oder rhetorische Begabung. Nein, das geht es nicht darum, sondern vielmehr darum, auf unsere Wörter zu achten, damit wir uns gegenseitig erbauen und auch das Reich Gottes bauen. Zum Kommunikation gehört auch zuhören können. Sowohl die Sprachverständnis als auch das Inhaltverständnis sind erforderlich für eine Kommunikationskompetenz. zuhören ist zwar passiv, aber dennoch eine entscheidende Sache, damit ein Dialog überhaupt stattfindet. Jakobus sagt, ihr sollt wissen, mein lieben Bruder, ein jeder Mensch sei schnell zum Zuhören, langsam zum Reden. Es gibt auch die sogenannte Fünfsprache der Liebe, nämlich Geschenke, Anerkennung, Zeit geben, Hilfsbereitschaft. Es gibt noch andere, nicht nur fünf, aber noch viele Sachen. Hier wäre eine Frage, aber gleichzeitig ein Anruf an dich und mich. Welche ist deine Sprache? Kannst du die Sprache deiner Nachbar verstehen? Deiner Mutters, deiner Frau, dein Mann, dein Nachbar? Oder bist du auch bereit, eine neue Sprache zu lernen? Paulus, der Apostel, warnt in 1. Korinther 13, 1 und sagt, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelzungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnlos Lärm wie ein drohender Gong oder eine klingende Schelle. Das klingt für mich Sprachverwirrung. Ohne Liebe gerät alles in Sprachverwirrung. Das ist ein Tipp. Unser fünftes Ziel. Vers 9 als Abschluss. Daher heißt ihr Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, alle Länder, Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Also, genau das, was diese Leute oder was dieses Volk verhindern wollte, ist das nicht passiert. Sie wollten zusammenbleiben und sich durch eine Stadt berühmt machen. Und Gott greift eine Sprache und verwirrt alle. Schade. Und ist gut. So. Der Turm zum Babel hat man nicht ausfindig machen können. Archäologen verweisen im Zusammenhang zu diesem Kapitel häufig auf einen Treppenturm der Etmanaki am Tempel des Marduk, da im alten Babylon. Ja? Eine Rekonstruktion dieses Turms weist auf eine große, prächtige Stadt, die Babylon versucht zu aufrichten. Der Tempel in Babylon sogar wurde genannt, ein Tempel, der bis in den Himmel hineingeht. Der Babelturm hatte eine kolossalen Größe von 90 Meter. Du kannst vorstellen. Es hatte eine Höhe und so eine Symmetrie oder Bauschwierigkeit, die man nicht vorstellen konnte zu der damaligen Zeit. Also wir haben eine technische vorgeschrittene Gesellschaft zu der damaligen Zeit. Diese Geschichte erinnert mich an die Geschichte von Titanic. Titanic hatte so eine Arroganz. Es ist das unsinkbare Schiff. Selbst Gott konnte ihm nicht sinken bringen. Diese Geschichte, besonders auch diese Geschichte vom Turm Babel, sind nicht nur historische Geschichte für Archäologen. Es scheint sehr sogar, dass diese Geschichte eine noch gegenwärtige Geschichte. Und die gilt auch in unserer heutigen Zeit. Gott greift an das menschliche Handeln ein und macht daraus eine neue Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ich würde das nicht behaupten, ob Gott erstmal die Notwendigkeit, Menschen zu zerstreuen, erst am Babel gesehen hat. Ich weiß nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Gott Menschen an diesem geschichtlichen Phänomen beteiligen wollte. Wir sind tatsächlich ein Produkt vom Gottes geschichtlichen Handeln. Babel soll uns immer bezeugen und daran erinnern, dass Gott der Allmächtige ist, der in und durch alles und uns handelt. Er ist der unfassbar große Schöpfer. Er lässt sich herab als Gott und er lässt sich auf die Geschichte unseres Handels ein. Das finde ich schön. Babel bleibt uns auch ein Denkmal, ein Warnungsdenkmal, unser menschlicher Stolz. Die unterschiedliche Sprache sollen wir uns an Gottes Gericht gegen Menschen erinnern. Wenn mein Deutsch schwierig ist, dann kannst du erinnern, boah, der Typ könnte Deutsch können. Aber die Geschichte erinnert uns immer wieder, dass wir oder unsere menschliche Geschichte mal gegen Gott rebelliert hat. Der Name Babel, sehr interessant, in der hebräischen Wort, das Name Babel heißt eigentlich Narrheit. Also bla 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 bla. Du kannst nicht bla 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 sagen. Das finde ich sehr lustig. Und die Hebräer haben das Wort bla 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 bla, Narrheit, für diese Stadt genannt. Narrheit, Babel. Und solche sind Folge jeder Vereinigung, die Gott nicht anschließt oder gegen seine Wille ist. Beim Pfingsten in Apostelgeschichte 2 war eine Umkehrung der Ereignisse, als jeder von den Wundtaten Gottes sprach. In Jerusalem sozusagen geschah ein Wunder des Neuverstehens. Und da sehe ich im Neuen Testament, wir haben Hoffnung. Wir können noch zwar uns in unserer Muttersprache nicht verstehen, aber wenn wir von der Wundertaten Gottes reden, nämlich seine Liebe, jeder wird uns verstehen oder wir werden uns gegenseitig verstehen. Liebe Gemeinde, lass uns an Gottes vaterliche Barmherzigkeit hängen. In unserer Torheit zu irren, liegt sowieso in unserer Natur. Und das soll kein Grund für uns Angst verursachen oder uns zu verhindern, unsere Welt zu erobern und zu erforschen oder uns zu verhindern, zu entfalten und verwirklichen. Gott will uns in dieser Geschichte deutlich sagen, Kleines, ich passe auf dich. Geh, erforsche deine Welt, erübere sie. Und wenn du dich irrst, ich werde selbst herabkommen. Ich werde hinniedergucken, um dich auf dem richtigen Weg zurückzubringen. Vertraue auf mich. Wo auch Chaos herrscht, kann ich auch eine Heilsgeschichte daraus machen. Ich kann auch sagen, wo auch Chaos herrscht, wahrscheinlich ist Gott auch selbst da drin. Gott will uns auch einen Tipp geben. Hey Kinders, wenn ihr zusammenhaltet, habt ihr enormes, enormes Potenzial. Haltet zusammen und lernt euch zu lieben. Gebraucht eure Wörter zu eurer gegenseitigen Erbauung und eure Ressourcen zum Nutz meines Reiches, eure Nächstes und eurer Gesellschaft. Babel soll uns auch warnen, ihr sollt keinen Turm gegen mich bauen oder Dinge als Ersatz für mich in eurem Leben. Ich bete. Guter Herr, wir danken dir, dass du in unserer Geschichte noch präsent bist und dass du noch mit uns Geschichte schreibst in unserem Tun, und wir sind dich, wie du uns oder wie du Menschen geborgt hast bis hier oder bis heute. Wir danken dir für die Gemeinde Christi in dieser Welt. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, zu verstehen, dass du in uns arbeitest und durch alles, was wir haben, für deine Ehre gebrauchen möchtest. Segne du uns und schenk uns Mut, wo wir Angst haben, uns zu entfalten, Sachen zu erfinden. Gib uns Mut, das zu machen. Helfe uns, auf deine Barmherzigkeit zu hängen und nicht immer Angst haben, oh, es wird schlecht gehen oder Gott ist gegen große Leistung. Nein, helfe du uns zu verstehen, dass große Leistung kann auch für deine große Ehre sein. Hilfe du uns, Türme zu abbauen in materialistische Sachen. Hilfe du uns, zu verteilen, was wir haben, wo wir zu viel haben. Schenk uns die Liebe, die radikale Liebe, Menschen zu begegnen. Wir danken dir, Herr, dass du hörst. Im Namen Jesus. Amen.